möchte zum Anfang noch beten. Herr Jesus, wir haben gerade viele gewaltige Aussagen in diesen Liedern gesungen. Und es ist uns durch diese Melodien leicht über die Lippen gekommen. Aber meine Bitte für mich und für uns ist es, dass wir das, was wir gerade gesungen haben, diese Herrlichkeit deines Wortes und dieses Glauben und Vertrauen können, dass das auch in unserem Alltag praktisch wird, dass wir es wollen. Und darum bitten wir dich jetzt auch miteinander so von Herzen, lass auch diese Bibelstunde dazu dienen, auf diesem Weg des dir Vertrauens können, wieder ein Stück weiterzugehen, weiterzukommen. Hilf uns dazu und segne du uns jetzt miteinander. Amen. Ja, in der ersten Novemberwoche des vergangenen Jahres waren wir mit Teilnehmern verschiedener Bibelstundenkreise zu einer Art Kurzfreizeit in Villingen auf der Tannenhöhe. Sie werden jetzt vielleicht lachen, aber ich habe bereits 14 Tage, bevor die Freizeit losging, im Internet geschaut, was wir denn für ein Wetter haben würden. Die Vorhersage sah sehr düster aus, obwohl ich so für gutes Wetter gebetet hatte. Und ich war eigentlich sehr enttäuscht darüber, weil wir schon im Jahr zuvor dort nur lauter Regentage hatten. Wie beschämt und überwältigt war ich allerdings, als ich einige Stunden vor der Abfahrt unseres Busses noch einmal kurz nach dem Wetterbericht schaute und plötzlich nur noch Sonnentage vorausgesagt wurden. Jesus hatte mein Gebet erhört, obwohl ich mehr dem Wetterbericht geglaubt hatte, als mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Ich war noch mehr beschämt, als ich ungefähr 14 Tage nach dieser Freizeit folgende Geschichte las. Die englische Missionsärztin Helen Rosewehr, die stand eines Tages vor der großen Herausforderung, wie sie einen winzig kleinen, zu früh geborenen Jungen im Kongo ohne Wärmebettchen am Leben erhalten sollte. Seine Mutter war bei der Geburt gestorben. Am Mittwoch hält Helen Rosewehr wie jede Woche im Waisenhaus die Kinderstunde und erzählt dort auch den Kindern von diesem kleinen Jungen und seinem zweijährigen Schwesterchen, die nun keine Mutter mehr hatten. Eines nach dem anderen der Kinder betet. Wie allerdings die 10-jährige Ruth gebetet hat, das würde Helen Rosewehr nie vergessen. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Bitte, lieber Gott, schicke uns eine Bettflasche. Wir brauchen sie aber heute. Morgen würde sie uns nichts mehr nützen. Also schicke sie gleich heute Nachmittag. Und, lieber Gott, würdest du bitte auch eine Puppe für seine kleine Schwester mitschicken, damit sie begreift, dass du sie wirklich lieb hast? Helen Rosewehr weiß nicht, was sie sagen soll. Schon 4 Jahre war sie jetzt in Afrika und noch nie hatte sie ein einziges Paket von zu Hause erhalten. Sollte mir jemand ein Paket schicken, würde keiner auch nur im Traum daran denken, eine Bettflasche beizulegen, nachdem ich ja in Afrika wohne, geschweige denn eine Puppe, sagte ihr Verstand. Am späten Nachmittag, als sie gerade die Schwesternschülerinnen unterrichtet, bekommt sie die Nachricht, eine große Kiste läge auf der Veranda vor ihrer Wohnung. Als sie nach dem Unterricht das große Paket sieht, kommen ihr schon die Tränen und sie ruft die 30 Kinder von der Kinderstunde zusammen. Alle schauen gespannt zu, wie Helen das Paket öffnet. Zuerst kommen Strickjacken zum Vorschein, dann Binden für die Leprakranken, weiter unten eine Schachtel mit Rosinen und dann, konnte es sein, eine nagelneue Bettflasche aus Gummi. Die Ärztin weint. Sie hatte Gott nicht darum gebeten, das waren die Kinder. Sie hatte auch nicht wirklich geglaubt, dass Gott sich so konkret bitten lässt für Dinge wie eine Wärmflasche oder eine Puppe, dazu noch termingerecht. Während sie beschämt ihren Gedanken freien Lauf lässt, drängt sich Ruth vor und ruft laut: Wenn Gott die Wärmflasche geschickt hat, Dann muss er auch die Puppe mitgeschickt haben. Sie durchwühlt die Kiste, bis sie ganz unten ankommt und eine wunderschön angezogene Puppe hervorzieht. Sie hatte nie daran gezweifelt, dass Gott alles kann. Warum ich Ihnen das erzähle? Zum einen, weil wir von Kindern viel lernen können. Sie stellen uns als Erwachsene mit ihrem Vertrauen oft in den Schatten. Das haben Sie bei mir gesehen. Und zum anderen habe ich es Ihnen erzählt, weil ich heute damit anfangen will, das Leben des Propheten Samuel zu betrachten. Und seine Lebensgeschichte beginnt auch mit einer Gebetserhörung. Die Geschichte Samuels führt uns nach Rama, ins Bergland Ephraim. Dort lebte zur Zeit der Richter, also in einer sehr notvollen Zeit, Elkana mit seinen beiden Frauen Hanna und Peninna. Von Hanna heißt es, Hanna hatte keine Kinder. Gott hatte ihren Mutterschoß verschlossen. Das war wohl auch der Grund, warum Elkana von dem damaligen Recht Gebrauch machte und sich eine zweite Frau nahm. Und von dieser lesen wir in 1. Samuel 1, Vers 2, Peninna aber hatte Kinder. Und diesen Umstand ließ sie Hanna auch täglich erbarmungslos spüren. Schau, mir schenkt Gott Kinder, aber dir nicht, also hat er dich auch nicht lieb. Solche und ähnliche Schmähungen musste sich Hanna Tag für Tag anhören und damit leben. Gott führte Hanna einen sehr langen Weg des Verzichts, so wie einst auch die Sarah, Abrahams Frau, oder Rahel, Jakobs Frau, von der wir ja in den letzten Tagen in Zeit mit Gott einiges gelesen haben. Auch diese beiden Frauen waren unfruchtbar und mussten erkennen, nach menschlichem Ermessen ist unmöglich, dass wir eigene Kinder bekommen, aber nicht bei Gott. Einmal im Jahr zog Elkana mit seiner Familie zum Heiligtum nach Silo, um dort Gott anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Für Hanna war dieser Weg immer mit besonderem Kummer und Herzeleid verbunden, denn in diesen Tagen konnten sich die beiden Frauen nicht aus dem Weg gehen. Ich stellte mir vor, wie die Kinder von Peninna unterwegs um alle herumgesprungen sind und ihre typischen Kinderfragen stellten. Tante Hanna, warum hast du eigentlich keine Kinder? Was für einen Mann zu dieser Zeit und dazu noch aus diesem Kulturkreis erstaunlich ist, Elkana nimmt die Traurigkeit und die Tränen seiner Frau wahr. Er spricht sogar mit ihr darüber. Aber er kann den Schmerz seiner geliebten Frau nicht dadurch lindern, dass er ihr seine Liebe zusichert und ihr ein doppeltes Teil vom Opfermahl gibt. Menschlicher Trost und menschliche Liebe reichen in dieser Not nicht aus. Eines Tages dann steht Hanna, betrübt wie sie war, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte, auf und sondert sich ganz bewusst von den anderen ab, um vor Gottes Angesicht zu kommen und zu beten. Sie sucht nicht zuerst das Verständnis ihres Mannes oder einer Freundin, wie es vielleicht uns menschlich naheliegen würde. Hanna sucht vielmehr ihre Zuflucht und ihren Trost bei Gott. Vor Gott kann sie alles aussprechen. Ihm kann sie ihr Innerstes offenbaren. Ihm kann sie sagen, was ihr schwer ist, was sie traurig macht, wie sie die Demütigungen von Peninna schmerzen und kränken. Vor Gott kann sie auch ihren Tränen freien Lauf lassen. Und was mir auffiel, Hanna bittet Gott nicht darum, dass er ihr Peninna abnimmt. Sie bittet ihn auch nicht darum, dass er sie selber aus dieser Situation herausnimmt, aus dieser Umgebung. auch nicht darum, dass er Peninna für ihr Verhalten straft. Vielmehr tut sie ein Gelübde. Wenn du an mich denken wirst, wenn du es für gut findest. Hannah legt alles in Gottes Hand, voller Vertrauen und Hingabe an seinen Willen. Herr, nun weißt du alles. Und jetzt überlasse ich es dir, was du draus machen willst. Jemand hat einmal gesagt, was wir aufrichtig in Gottes Herz hineinschütten, das fällt in den Abgrund seiner Barmherzigkeit. Was wir aufrichtig in Gottes Herz hineinschütten, das fällt in den Abgrund seiner Barmherzigkeit. Hannah lebt in dem Vertrauen, dass es für Gott ein kleines ist, ihr zu helfen, dass ihm kein Ding unmöglich ist, aber sie lässt es ihm, wie er es machen will. Hannah will auch nichts für sich ertrotzen, aber sollte Gott etwas ändern an ihrer Unfruchtbarkeit, dann sollte das Kind ihm gehören. Sollte Gott ihr Gebet um einen Sohn erhören, dann wollte sie ihn ihm weihen. Und mit dieser Bitte bleibt Hannah lange vor Gott, auffallend lange. Hannah war eine Beterin. Sie hat sich wohlgefühlt, sie hat sich geborgen gefühlt in der Gegenwart Gottes. Es tat ihr gut, ihm zu sagen, wie es in ihr aussah. Für den Priester Eli, der nach dem Mahl genüsslich auf einem Stuhl am Eingang zum Heiligtum saß, war es wohl sehr fremd und sehr unverständlich, dass jemand so lange beten konnte. Und diesem Eli lag's näher zu denken, Hannah muss betrunken sein. Und es bringt er ihr gegenüber auch zum Ausdruck. Elis Worte müssen Hannah schwer betroffen haben. Trotzdem reagiert sie nicht beleidigt und empört, sondern spricht ruhig ihre Not vor Eli aus. Nein, mein Herr, ich bin eine Frau beschwerten Geistes. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn aus großem Kummer und Herzeleid habe ich geredet. Ich habe mir vorgestellt, dass auch Eli, dieser Priester, von der Antwort Hannas und von ihrer Offenheit getroffen war. Und dann erleben wir das Erstaunliche, dass Gott gerade diesen Mann, der sich eigentlich wenig als Vorbild oder als geistlich erweist, dass Gott gerade diesen Mann gebraucht, um Hannah ein prophetisches Wort zu sagen. Geh hin in Frieden, sagt er ihr. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du vor ihm ausgesprochen hast. Dieses Gotteswort wirkt in Hannah eine Veränderung. Hannah ist von Gott getröstet und geht entlastet und befreit nach diesem Gespräch mit Gott weiter. Zwar ist ihre Situation äußerlich noch die gleiche, aber sie geht nun im Vertrauen ihren Weg weiter. Ihre Hoffnung auf Gott lässt sie weit über ihre Möglichkeiten und Vorstellungen hinaus glauben und vertrauen. Gott kann meine Situation ändern. Es ist es ja nicht nur eine Geschichte von damals, sondern eine Geschichte für uns. Und auch wir dürfen kommen mit unseren Ratlosigkeiten, mit unseren Hilflosigkeiten, mit allem Unverständlichen unseres Lebens, auch mit all unseren Fragen und unseren Unmöglichkeiten und unser Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Hannah wurde mir mit ihrem Leben darin ein Vorbild. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn Sie das jetzt hören. Erinnern wir uns noch einmal dran, wie Hannah vor Gott ihr Herz ausschüttete und bei ihm Trost suchte. Wie sie nicht mit Menschen über das Verhalten von Penina redete, sondern mit Gott. Wie sie ihre Situation ganz in Gottes Hand legen konnte. Glaubte, dass es ihm ein kleines ist, ihr zu helfen. Wie sie aber auch nichts von Gott ertrotzen wollte. Und wie sie im Verweilen und Ausharren im Gebet schließlich zum Frieden findet und zur Ruhe kommt. Und dieser Weg steht in gleicher Weise auch uns offen. Der norwegische Erweckungsprediger Ole Hallesby hat einmal gesagt, bete dich hindurch zu deinem Gott, bis du in der Gewissheit Ruhe findest, dass er handeln wird. Bete dich hindurch zu deinem Gott, bis du in der Gewissheit Ruhe findest, dass er handeln wird. Er weiß in allen Angelegenheiten Rat und Hilfe. Bevor wir noch einen Schritt weitergehen wollen, um zu sehen, wie und ob Gott auf Hannas Gebet geantwortet hat, lassen Sie uns dazwischen ein Lied singen. Und zwar im grünen Liederbuch, die Nummer 455. Harre meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Ja, wie antwortet Gott nun auf Hannas Gebet? Und dazu lese ich jetzt aus 1. Samuel 1, die Verse 19 bis 28, nach der Übertragung Hoffnung für alle. Am nächsten Morgen standen Elkanah und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal im Heiligtum und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkanah mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte noch am selben Jahr einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel. Im nächsten Jahr zog Elkanah wieder mit der ganzen Familie nach Silo. Er wollte ein besonderes Opfer darbringen, das er dem Herrn versprochen hatte. Nur Hannah blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann, sobald ich den Jungen nicht mehr stillen muss und er etwas selbstständiger geworden ist, werde ich ihn mitnehmen zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. Tu, was du für richtig hältst, erwiderte Elkanah. So blieb Hannah zu Hause und stillte ihren Sohn, bis er entwöhnt war. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Als Opfergaben brachte sie 3 Stiere und dazu einen Sack Mehl und einen Schlauch Wein. Nachdem Elkanah und Hannah einen der Stiere geopfert hatten, brachten sie den Jungen zu Eli. Herr, erinnerst du dich noch an mich? Fragte Hannah. Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. 3 Überschriften sollen uns noch durch diesen Textabschnitt leiten. Die erste Überschrift: Hannas Vertrauen wird belohnt. Hannas Vertrauen wird belohnt. Es klingt so einfach und so selbstverständlich, was wir in Vers 20 lesen. Und so geschah es, dass Hannah ein Jahr später einen Sohn gebar, den sie Samuel nannte. Das heißt, der Herr hört oder er hört. Gott erhört Gebet. Das sagt auch David in Psalm 65, Vers 3. Gott ist ein Hörer des Gebets. Ich denke, das ist eine ganz große Ermutigung für uns. Beten lohnt sich, weil es an Gottes Ohr dringt. Und nicht nur die laut ausgesprochenen Gebete, selbst unsere stillen, leisen Seufzer, die wir nur in unserem Herzen haben, nimmt Gott wahr. Alles, was wir dort an Gedanken und Sehnsüchten bewegen, weiß er. Und er sieht auch unsere Tränen. Jemand sagt, Gott ist ein Gott, der hörend sieht und sehend hört. Gott gedachte an Hannah. Er hatte sie nicht vergessen in den vielen Jahren ihrer Kinderlosigkeit. Gott denkt auch immer an uns. Und es ist wunderbar zu wissen. Zu seiner Stunde wird sein, dass sein An uns Denken auch zur Tat wird. Was wir bei der Hannah sahen und was wir in unserem eigenen Erleben ganz bestimmt auch schon erfahren haben. Gott hört nicht nur, er erhört auch unser Gebet. Das sichert er uns in seinem Wort zu. Zum Beispiel in Psalm 50, Vers 15 heißt es: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Oder Jesus sagt, bitte, so wird dir gegeben. Wirklich? Wirklich? Vielleicht möchten Sie auch so fragen. Ist tatsächlich immer so? Nein. Gott hört nicht immer so, wie wir es möchten und uns wünschen. Auch nicht immer sofort. Manchmal müssen wir lange warten. So wie die Hannah. Es müssen viele Jahre gewesen sein. Es ist ja aus dem Wort Gottes gar nicht so richtig zu entnehmen. Aber ich denke, es müssen viele Jahre gewesen sein, wo Peninna ein Kind nach dem anderen bekam und Hannah kinderlos blieb. Gott lässt sich von uns keinen Zeitplan vorschreiben. Aber Leitfaden für sein Handeln ist immer seine Liebe. Das dürfen wir wissen und das dürfen wir festhalten, auch in solchen Wartezeiten. Was würden Sie sagen, stellt Gott denn Bedingungen an die Erhörung unserer Gebete? Vielleicht ist Bedingungen nicht das richtige Wort, habe ich so in meinem Herzen gedacht. Aber was mir bei der Hannah auffiel, Hannah geschah nach ihrem Glauben. Das ist das Erste, was ich festhalten möchte. Hannah geschah nach ihrem Glauben. Sie glaubte dem Wort Elis, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen. Und hier werden wir noch an eine andere Frau erinnert. Und zwar an Maria, die Mutter von Jesus, die von Gott zu etwas Einzigartigem erwählt worden war. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Maria wird später von Elisabeth selig gepriesen, weil sie diesem Wort geglaubt hat. Dann heißt es in Lukas 1, so sollte erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt war. Maria hat es gewagt, dem Wort des Engels zu vertrauen, uneingeschränkt zu vertrauen, der ihr menschlich Unmögliches zugesagt hatte. Und hier stellt sich vielleicht manchem von uns auch die Frage, glauben wir denn dann nicht richtig, wenn Gott unser Gebet nicht erhört? Stimmt dann was bei mir nicht? Es gibt Lasten, die uns auf wunderbare Weise abgenommen werden. Aber es kann auch sein, dass Gott uns eine Last trotz Glauben nicht abnimmt, dass er unser Gebet nicht in dem Sinne beantwortet, wie wir es vorhin in der Geschichte mit dem kleinen afrikanischen Jungen gehört haben. Ich denke, etliche von Ihnen waren am 6. Januar auch bei unserem Freundestreffen in der Liederhalle und haben das Zeugnis von Familie Zinser gehört. Und dort erzählte Daniel Zinser, wie er nach der Geburt sein kleines Mädchen im Arm hielt, das mit einem Down-Syndrom geboren worden war, und betete, Gott möge es doch gesund machen. Und wie er während dem Gebet schon immer wieder hinschaute, ob sich nicht schon etwas bei seinem Kind verändert hätte. Und wie nichts geschah. Und wie sie dann als Familie jetzt nach fast anderthalb Jahren Gott nur danken konnten, dass er dieses Gebet damals nicht erhört hat. Wenn Gott uns etwas nicht abnimmt, wenn er eine Bitte nicht erfüllt, dann, denke ich, dürfen wir etwas anderes von ihm erwarten und auch erleben, nämlich, dass er spürbar unsere Not und unser Anliegen mit auf sein Herz nimmt und uns durchträgt. Das hat uns Familie Zinser an diesem Nachmittag ganz stark bezeugt und bestätigt. Und eine Aussage von Miriam Zinser ist mir auch noch geblieben. Sie sagte nämlich, wir könnten unaufhörlich große und kleine Dinge erzählen, die Gottes Hand in unserem Leben mit Luisa sichtbar machen. Sie ist sein Geschenk an uns. Spürbar dürfen wir es erfahren, wenn Gott uns eine Last nicht abnimmt, dass er uns trägt. Ein zweites Merkmal, was mir bei der Hanna auffiel, war ihre Aufrichtigkeit. Hanna suchte Gott mit aufrichtigem Herzen. Es ging ihr nicht darum, haben zu wollen, was Penina hatte und was andere Frauen auch haben durften, sondern dem Herrn sollte gehören, was er ihr gab. Auch im Blick auf Eli fiel mir ihre Aufrichtigkeit ein. Sie gesteht ihm nämlich offen, ich bin eine Frau mit einem beschwerten Herzen. Ein drittes Merkmal, ein reines Herz. Bei Jakobus lesen wir, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ein reines Herz kennzeichnet das Gebet eines Gerechten. Es vermag viel, sagt Jakobus. Viel heißt aber nicht alles. Es gibt auch für das Gebet eines Menschen, der an Jesus glaubt, Grenzen. Und dennoch möchte ich sagen, ist dieses Gebet, dieses Wort, ein mutmachendes Wort für uns. Und ein viertes. Hanna bezeichnet sich mehrmals in ihrem Gebet und auch Eli gegenüber als Magd. Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. In 2. Chroniker 7, Vers 14 sagt Gott, wenn mein Volk sich demütigt, wenn es sich beugt, wenn es sich seiner Stellung vor mir bewusst ist und mein Angesicht sucht, dann will ich erhören. In dieser Haltung spricht Hanna ihre Bitte aus. Vielleicht prüfen wir unsere Gebete auch einmal an diesen vier Kriterien. Glauben, Aufrichtigkeit, ein reines Herz und Demut. Aber das Entscheidende wird immer sein, dass wir mit unseren Bitten im Willen Gottes sind. Unter einer ersten Überschrift sagten wir, Hannas Vertrauen wird belohnt. Die zweite Überschrift soll lauten, Hannas Vertrauen steckt an. Jahre sind inzwischen vergangen, Samuel war geboren und Elkana zieht wieder wie jedes Jahr nach Silo hinauf, um dem Herrn sein jährliches Opfer, zu bringen und sein Gelübde zu erfüllen oder auch sein Gelübde darzubringen. Hannah geht dieses Mal nicht mit, weil sie den Samuel noch stillt. Elkana aber ist hineingezogen in den Glaubensweg seiner Frau. Er erkennt, dass bei ihnen beiden Gott am Werk ist. Und auch er tut sein Gelübde. Hannas Vertrauen hat ihn angesteckt. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Nicht nur Sünde steckt an, auch der Glaube tut es. Und so kann die Glaubenshaltung eines einzelnen Menschen eine ganze Schar auf den Weg des Vertrauens bringen. Und so kann auch unsere Glaubenshaltung, unser Leben, andere auf den Weg des Glaubens bringen. Denken wir an Josua. Solange Josua lebte, ging Israel den Weg des Glaubens. Am Ende seines Lebens stellte er sein Volk vor die Entscheidung: Erwählt euch heute, wem ihr dienen sollt. Wollt ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Worauf das Volk antwortete: Auch wir wollen dem Herrn dienen. Wenn wir den Weg des Vertrauens gehen, dann haben wir etwas Anziehendes an uns. Und ich denke, das wünschen wir uns doch alle, dass durch unser Leben auch unsere Familien, auch andere Menschen erreicht werden. Dass Elkana für sich selber auch nochmal dieses Gelübde tat und völlig eins war mit dem, was seine Frau versprochen hatte, ist gar nicht unbedeutend. Sein Einspruch hätte das Gelübde seiner Frau aufheben können. Hannah hätte ohne das Einverständnis ihres Mannes Samuel nicht dem Herrn weihen dürfen. So aber konnte zustande kommen, was Hannah vor einem Jahr vor Eli ausgesprochen hatte. Samuel sollte dem Herrn gehören. Etwas Höheres konnte sie sich für ihren Sohn nicht vorstellen. Er sollte als ein für Gott Abgesonderter ihm ganz zur Verfügung sein. Ihre Wünsche als Mutter und ihre Liebe zu ihrem Kind stellte sie dafür völlig zurück. Wir kommen zur dritten und letzten Überschrift. Hannas Vertrauen hält durch. Hannas Vertrauen hält durch. Zusammen mit den Opfergaben bringen sie Samuel zu Eli und seinen Söhnen nach Silo. Samuel war zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung, vielleicht erst so 3 oder 4 Jahre alt. Jetzt, wo wir eigentlich denken müssten, dass Hannah als Mutter traurig sein müsste, weil sie ihr Kind schon wieder loslassen muss, im schönsten Kindesalter, hören wir nichts davon. Ihr Herz ist vielmehr voller Freude. Gott hatte Hannah ein neues Lied in ihren Mund gelegt, zu loben ihren Gott. Ich lese aus ihrem Lobgesang den ersten Vers, 1. Samuel 2, Vers 1. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Ihr Lobpreis ist Ausdruck der Freude und der Treue Gottes. Hannah lebte Hingabe pur. Sie kann ihr Kind loslassen und Gott gibt ihr die Kraft dazu und segnet sie dafür. Das heißt nicht, dass sie und Elkana sich nicht Sorgen machten, wie es Samuel in Silo gehen würde, welchen Einflüssen er dort ausgesetzt wäre. Alles, was ihnen am Herzen lag, fand sich dort wenig. Das war ihnen bewusst. Aber sie vertrauten Gottes Schutz und Gottes Bewahrung. Er allein konnte ihr Kind in einer Umgebung durchbringen, in der Lüge, Bestechlichkeit und Betrug herrschten. Und sie vertrauten der Macht des Gebets. So wie es sie schon einmal erfahren durften, dass Gott ihr Gebet erhört hatte, so erwarteten sie es auch jetzt von ihm. Gott konnten sie ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Befürchtungen sagen, denn sie kannten ihn als Hörer des Gebets. Und vor ihm konnten sie auch ihren Wunsch aussprechen, aus Samuel einen Gott hingegebenen Mann zu machen. Elkana und Hanna lernten es, im Vertrauen durchzuhalten, sich nicht von den äußeren, sichtbaren Umständen irritieren zu lassen, sondern ihrem Gott, ohne alles verstehen zu müssen, zu vertrauen. Wir haben unsere Situationen, jeder von uns, wo wir es lernen müssen, aber auch lernen dürfen, durchzuhalten, wo wir aber auch erfahren werden, Beten und Vertrauen lohnt sich. Wir ehren Gott durch nichts so sehr wie durch unser Vertrauen. Gott kann, aber sein Anknüpfungspunkt ist oft unser Unvermögen. So ähnlich stand es am 20. Dezember in unserem Heft Zeit mit Gott. Gott kann, aber sein Anknüpfungspunkt ist oft unser Unvermögen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab du so vielen Dank, dass du Gebet hörst. Dass du nicht nur hörst, sondern auch erhörst. Dass wir das wissen dürfen. Und dass du nicht nur unser laut ausgesprochenes Gebet hörst, sondern in unser Herz hineinschauen kannst, was wir dort alles an Lasten und an Lasten haben und bewegen. Hab so von ganzem Herzen Dank dafür. Ich möchte dich bitten, dass wir aus dieser Lebensgeschichte von Hanna und Samuel mitnehmen, dass Beten und Vertrauen sich lohnen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in unserem Alltag, in unseren Situationen, nicht an unseren Unmöglichkeiten stehen zu bleiben, sondern von dir alles erwarten. Hab so von Herzen Dank für diese Nachmittagsstunde. Lass sie mit uns gehen und lass uns in unserem Alltag wirklich wachsen dürfen, hinwachsen zu dir, hinwachsen im Vertrauen auf dich. Amen.